Bald rollt er wieder der Ball in der zweiten Bundesliga. Und ja, ihr seht richtig, diese Folge hat Überlänge. Denn Lars und ich gucken uns alle 17 Zweitligisten an. Und wie sie in dieser Saison so performen könnten, ich will gar nicht mehr viel länger reden. Viel Spaß!
Wundertütiger war die zweite Bundesliga noch nie. Normalerweise sprechen wir im Studio Blau-Gelb ja vornehmlich über Eintracht Braunschweig, aber aufgrund des ersten Zweitligaspieltags, da weiten wir mal unseren Blick, machen eine große Vorschau auf die Saison, gucken uns Team für Team an, auf wen trifft die Eintracht da eigentlich. Ole, was hast du vorbereitet?
Ich habe einiges vorbereitet.
Ich glaube,
wir liegen hier wirklich beide, sitzen wir hier mit einigen vorbereiteten Informationen. Oh. Meinst du, wir schaffen es heute, nicht über Eintracht Braunschweig zu reden?
Eintracht Braunschweig ist ja Teil der zweiten Liga, von daher werden wir kurz auch noch über die Eintracht reden.
Oder? Selbstverständlich werden wir das tun. Ja, wir haben wirklich einiges vorbereitet. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, was du zu diesen Teams sagst. Wir werden ja auch ein bisschen ranken und mal ein bisschen gucken, wahrscheinlich auch, wie sich die zweite Liga so ein bisschen aufstellt. Eine Tabellenprognose bekommt ihr vielleicht nochmal als Post oder so bei Instagram. Ich glaube, das würde heute auch sehr verwirrend sein, wenn wir 1 bis 18 durchgehen. Aber ja, ich bin richtig gespannt. Oh, und ich bin eigentlich so heiß, ich würde direkt reinstarten.
Tu es.
Ich glaube, wir fangen an mit etwas Offensichtlichem, was die Prognose betrifft. Der VfL Wolfsburg. Lars, was denkst du? Wie wird der VfL Wolfsburg die Saison angehen? Und vielleicht auch, wo werden sie am Ende stehen? Hast du einen Hot-Take?
Ja, der Hot-Take ist ja, glaube ich, eher ein Cold-Take. Aber alles andere als Platz 1 wäre von den Gegebenheiten her eine Enttäuschung für den VfL. Da kommt ein Kader, der von Transfermarkt auf 200 Millionen oder mehr als 200 Millionen Marktwert geschätzt wird. Klar, auch das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Das entspricht ja nicht der Realität, was die tatsächlichen Marktwerte angeht. Trotzdem muss man sagen, da wurde top verpflichtet, natürlich auch mit einem dicken Portemonnaie. Es kam Fabian Reese von Hertha, Hauke Wahl von St. Pauli, Rex Bidjai kam zurück, Fraser Hornby von Darmstadt 98, Robert Glatzel vom HSV, Mohamed Damar von der TSG Hoffenheim, Besio von Ferl, den sich sicherlich auch andere Zweitligisten gerne geholt hätten, und Wellenreuter fürs Tor von Feyenoord Rotterdam. Das ist schon brutale Qualität für diese Liga und klingt für mich alles danach, als wollen die diesen Betriebsunfall Abstieg in die zweite Liga so schnell wie möglich korrigieren.
Ja, ich finde auch, es sind auch einfach Transfers, die genau auf diese zweite Liga eben ausgelegt sind. Da gab es ja oftmals in den vergangenen Jahren Talente, ein bisschen Wildcards, wo man sich ein bisschen vielleicht auch auf das Potenzial geschielt hat, wie sich die Jungs entwickeln. Da hat man jetzt ja wirklich viele Leute geholt, wo man weiß, auf Zweitliganiveau funktionieren diese Spieler.
So jemand Dene wie Hauke sein war ja auch hilfreich.
Genau, also und plus, ich glaube, auf der Zugangsseite steht der Kader jetzt auch schon relativ fest. Und jetzt kann man halt letztendlich noch gucken, wer von diesen Bundesliga-Absteigern im Zweifel noch den Verein verlässt, das Portemonnaie vielleicht wieder sogar ein Stück weit öffnen lässt oder im Zweifel mit einer noch brutaleren individuellen Qualität. Weil ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, es sind Stand der Aufnahme 39 Spieler im Kader. Ob man jeden dieser Spieler, die vielleicht gehen wollen, dann auch wirklich abgibt, den großen Zwang hat man in Wolfsburg ja nicht unbedingt dazu, dass man die Kohle unbedingt braucht. Bin ich gespannt. Und dann steht da ein Kader mit individueller Qualität. Also alles andere, sogar auch eigentlich außer Platz 1, ist schon fast eine Enttäuschung. Und also der Wiederaufstieg, ich weiß nicht, was da passieren muss, dass das nicht passiert. Ich habe keine Vorstellung dafür, ehrlicherweise.
Dieser große Kader kann natürlich zur Gefahr werden. Es ist noch bis September Zeit. Die können noch einiges abgeben, aber ja, so ein bisschen Unruhe kann natürlich entstehen, wenn man die Spieler nicht los wird, wenn man Spieler hat, die im Kader bleiben, obwohl sie gar keinen Bock auf die zweite Liga haben, obwohl sie sich nicht damit identifizieren können. Und der andere Punkt ist ja, glaube ich, auch noch, es sind relativ viele Spieler gekommen, die bei ihren Vereinen Führungsspieler waren. Und die alle zusammenzubekommen, viele Häuptlinge in einem Stamm, nenne ich es jetzt mal, das wird, glaube ich, eine Aufgabe für Tobias Strobel als neuen Trainer. Auch der hat noch keine Zweitliga-Erfahrung. Nochmal so ein Punkt. Da wird man sicherlich schauen müssen, wie er dieses neue Niveau auch adaptiert. Und ich glaube, ein Fakt finde ich noch relativ spannend. Maximilian Arnold ist relativ ohne viel Gegenwind und irgendwelche langen Diskussionen wieder zum Kapitän ernannt worden. Und ich bin mir nicht so sicher, ob er zu 100% auf diesen neuen Spielstil passt, den Strobel spielen lassen will.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Vertragsverlängerung auch ein bisschen ähnlich wie die Rückkehr des Zinnenwappens halt auch einfach eine Basis war, um vielleicht ein, zwei gute Nachrichten zu schaffen im Saisonendsport. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Ich glaube aber, das kann ich hundertprozentig sehen und ich sehe auch diese Gefahr. Ich glaube halt, niemand möchte sich beim VfL dieses Fass aufmachen, Maxi Arnold zu degradieren. Und ich glaube, er hat mittlerweile eben auch einfach einen Legendenstatus, wo es schwierig wäre zu kommunizieren. Du kannst jetzt gehen. Deine Zeit ist hier vorbei. Ich glaube, bei Maxi Arnold wird irgendwann der Fall sein, wenn er gehen will, dann lässt man ihn gehen. Solange das nicht passiert, will man sich, glaube ich, eben vor dieser Zweitligasaison nicht dieses kommunikative Fass aufmachen. Ich bin aber auch gespannt, also man hat ja in der Zentrale wirklich mehrere Möglichkeiten, wie viel er am Ende spielt, wie sehr er sich diesem System von Strobel adaptieren kann. Ich mag diese Hinzunahme von Strobel generell auch. Ich finde, das ist ein guter, richtiger, mutiger Weg. Ja, und ich glaube, egal wie es denn auch am Ende um die Personalie Maxi Arnold steht, es wird der Wiederaufstieg. Ich würde sehr viel darauf wetten. Ich sage aber nicht was. Ich habe Angst, dass es sich am Ende backfeiert.
Ja, wir sind ja relativ weit weg vom VfL, aber unser Kollege Michael Teuerkauf berichtet täglich über die Wölfe und von dem haben wir uns auch mal eine kleine Einschätzung eingeholt. Film ab.
Ja, beim VfL Wolfsburg hat sich nach dem Abstieg in nahezu allen Bereichen viel getan. Die Geschäftsführung ist komplett neu zusammengestellt worden. Es gibt mit Tobias Strobel einen neuen Trainer. Der Kader ist, komplett auf links gedreht, 9 Spieler sind dazugekommen und es wird in beide Richtungen bis zum Deadline-Day noch jede Menge passieren. Kleiner Wermutstropfen aktuell ist sicherlich die Verletzung von Timon Wellenreuther, der jetzt kürzlich als neue Nummer 1 verpflichtet wurde von Feyenoord Rotterdam. Er wird ein paar Wochen ausfallen. Das trübt die Stimmung, glaube ich, ein wenig gerade. Nichtsdestotrotz ist der VfL Wolfsburg und dieser Rolle ist man sich auch bewusst, ist der VfL der Top-Favorit auf die Meisterschaft in der zweiten Liga. Man hat aber von jedem in Wolfsburg das Gefühl, dass diese Aufgabe mit sehr viel Demut und mit sehr viel Arbeitswillen angenommen wird. Also man weiß dort, dass erst die Ärmel hochgekrempelt werden müssen, bevor gejubelt wird. Und das stimmt im Großen und Ganzen zuversichtlich auf die kommenden Saison und rückblickend kann man jetzt, glaube ich, den Schluss fassen, dass dieser Abstieg wirklich notwendig gewesen ist, um diese grundlegenden Umstrukturierungen, die in dem Verein und um den Verein herum gerade passieren, so auch durchzusetzen. Und ich persönlich freue mich auf diese neue Spielzeit und gehe mit einem guten, hoffnungsvollen Gefühl in diese zweite Liga und hoffe auch persönlich, da hinten hängt das Trikot als Fan des VfL, dass ich dann nach 30 Jahren den zweiten Aufstieg in die Bundesliga mit dem VfL gemeinsam feiern darf.
Gehen wir weiter zum nächsten Absteiger aus der Bundesliga. Ich glaube, so macht das chronologisch ganz gut Sinn. Der FC St. Pauli. Lars, du darfst gerne wieder starten. Wo siehst du die Kiezkicker in dieser Saison? Haben auch sie wieder eine Chance auf den Wiederaufstieg, deiner Meinung nach? Was ist da so passiert?
St. Pauli hat viele Stützen verloren. Mit Vasil als Torwart, mit Saliakas jetzt kürzlich. Wen habe ich hier noch auf dem Zettel? Ja, Hauke Wahl haben wir eben schon drüber gesprochen. Hutondi als Top-Offensivkraft. Karol Metz ist nach Bochum gegangen und Sinani hat den Verein auch noch verlassen. Also es sind schon Spieler, die St. Pauli in den vergangenen Jahren immer wieder geholfen haben, teilweise Leistungsträger, absolute Stützen, Führungskräfte wie der Torwart eben. Und das muss so ein Absteiger, glaube ich, erstmal kompensieren. Hinten raus in der Bundesliga-Saison wirkte St. Pauli ja auch mausetot. Da ging nicht mehr viel, obwohl dieser Klassenerhalt ja eigentlich möglich gewesen wäre, finde ich. Also da gab es genug Chancen, wo ein Team, in dem vielleicht ein Stück mehr Leben noch gesteckt hätte, sich gewehrt hätte, vielleicht nochmal einen glücklichen Sieg geholt hätte. Und so kam es dann ja auch, dass der VfL dann tatsächlich noch in die Relegation gehen durfte gegen Paderborn mit ungutem Ende. Ja, und jetzt gibt's den Neuaufbau. Marcel Rapp, Ex-Kieler Trainer, als neuer Coach an der Seitenlinie am Millerntor. Ich glaube, das ist ein Trainer, bei dem braucht es ein bisschen, bis seine Prinzipien greifen. Und deswegen glaube ich, dass St. Pauli in diesem Jahr noch kein Aufstiegsaspirant sofort wieder ist. Sie haben sich aber, finde ich, bislang ganz gut und clever verstärkt mit Branimir Hrgota von Fürth, Markus Mathiesen von Magdeburg. Da kamen zwei Leute, die absolute Zweitliga-Kenner sind und diesem Team dann wirklich, denke ich, auch ein Stück weit Halt geben können. Zumindest aus der Ferne betrachtet, wie es dann in Hamburg aussieht, das weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, das kann man hier an der Stelle auch nochmal beim zweiten Team dazu sagen. Wir beschäftigen uns natürlich viel mit der zweiten Liga, aber hauptsächlich immer noch mit Eintracht Braunschweig. Siehst du, haben wir das Thema auch direkt aufgegriffen mit unserer Eintracht, wie fantastisch. Und deswegen, wir haben uns das hier natürlich angeguckt. Ich glaube, du hast schon sehr viel Richtiges gesagt. Ich sehe es ähnlich. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass sie am Ende in der Top 3 landen und wieder Richtung Wiederaufstieg gehen. Da ist sehr viel passiert. Ich kann natürlich auch schwer einschätzen, wie viel diese Gerüchte um Hauke Wahlen, auch Alexander Blessin, deren Ex-Trainer, der auch beim VfL Wolfsburg gehandelt wurde, wie viel Unruhe das im Zweifel auch nochmal eingebracht hat da in so einem direkten Abstiegskampf. Ich glaube, grundsätzlich hast du es aber ganz gut zusammengefasst. Da sind einige Säulen weggebrochen. Ich kann mir vorstellen, dass Marcel Rapp funktioniert, aber eben nicht auf Anhieb. Grundsätzlich hat er bei Kiel natürlich aber schon bewiesen, dass er eine Mannschaft dahin entwickeln kann, zu einem Aufstieg entwickeln kann, kommt aus dem norddeutschen Raum. Ich glaube, was St. Pauli auch gut tut.
Ich glaube, Marcel Rapp selber kommt nicht aus dem norddeutschen Raum, aber er hat hier schon gearbeitet.
Genau. Und ich glaube auch insgesamt, dass das Klima bei St. Pauli ist auch relativ gesund, dass aus dem Fanlager jetzt auch nicht davon ausgegangen wird, dass in allerspätestens 1 bis 2 Jahren die Bundesliga-Rückkehr auf jeden Fall passieren muss und sonst brechen da alle Dämme. Ich glaube, da ist grundsätzlich Potenzial, das gut aufzubauen, eine gute Zweitligasaison zu spielen, in der Top 6 oder ähnlichem zu landen, wenn es gut funktioniert. Und ich glaube, dann ist man bei St. Pauli auch sehr zufrieden mit dieser Saison.
Und auch beim FC St. Pauli haben wir eine Expertenmeinung eingeholt vom Hamburger Abendblatt von Maximilian Bronner. Viel Spaß.
Moin aus Hamburg vom Trainingsgelände des FC St. Pauli. Da hinten trainiert gerade die Mannschaft. Und die Stimmung ist nach dem Abstieg aus der Bundesliga beim FC St. Pauli erstaunlich gut. Dazu beigetragen hat unter anderem der Trainerwechsel. Marcel Rapp hat wirklich nur einen Sprung in die Mannschaft gebracht. Auch die Abgänge einzelner verdienter Spieler, die aber zuletzt auch anderen Leistungsträgern nicht den Platz im Team gewährt haben, den sie vielleicht für sich beansprucht hätten, tat dem Team sichtbar gut. Das Trainingslager ist sehr gut verlaufen. Es gab nur einen Verletzten mit Stürmer Abdoulie Cissé. Die Neuzugänge Branimir Hrgota und Markus Mathiesen scheinen wirklich echte Achsen zu werden. Und ja, trotzdem wird beim FC St. Pauli auf der Abgangsseite noch einiges passieren. Erwartet werden die Wechsel von Eric Smith, aber auch von Joel Chima Fujita. Dafür wird der Verein noch Ersatz holen, genauso wie für Manolis Saliakas, der zu Olympiakos Piräus gewechselt ist. Und dann wird man sehen, wie schnell sich die Mannschaft wirklich findet, wie die ersten Spiele laufen. Eine erste Prognose von mir lautet aber, dass St. Pauli auf jeden Fall bereit dafür ist, im oberen Drittel der zweiten Liga mitzuspielen.
Schauen wir weiter zum ersten FC Nürnberg. Und weißt du, wer den jüngsten Kaderstand jetzt in der zweiten Bundesliga hat?
Der erste FC Nürnberg?
War jetzt auch eine schwierige Frage, oder, wenn ich so anmoderiert habe. Aber die Quizfrage ist richtig. Ja, auch da wieder erste Frage an dich. Was denkst du, Nürnberg in den vergangenen Saisons ja immer wieder so ein bisschen als geheim in Klammern Favorit irgendwie gehandelt, die oben mitspielen können. Wie sieht's denn dieses Jahr aus mit Miro Klose?
Erste Zeile auf meinem Notizzettel, für mich ein Geheimfavorit. Ja, man muss ja auch sagen, da steckte auch in den vergangenen Jahren schon immer viel Potenzial im Kader. Nicht umsonst haben sie Transfererlöse erzielt mit einigen Spielern. Can Usun sei da exemplarisch genannt. Aber der Club war auch dann immer ein bisschen dievenhaft unterwegs, hat sich schwer getan in manch einer Saison. Trotzdem finde ich, dass die einfach eine gute Achse im Kader haben. Die haben jetzt, glaube ich, mit, wie heißt der nach Köln gegangen ist? Lochosch Willi. Und Bark, der nach Paderborn gegangen ist, schon zwei sehr stabile Spieler verloren. Und gleichzeitig mit Grieb von Magdeburg, mit Otto von Ferl und wen habe ich da noch? Haugen von 1860. Drei wirklich spannende Neuzugänge für den jetzigen Zeitpunkt an Land. Und da denke ich mal, dass die drei dem Club auf jeden Fall gut tun werden. Jetzt haben sie ja noch einen Ex-Barcelona-Talent verpflichtet. Da muss man noch mal gucken. Wie fit ist der? Wie schnell kann der in der zweiten Liga helfen? Aber sollte der durchstarten, ist das, glaube ich, ein IV, der in Nürnberg helfen kann.
Ich habe jetzt schon gelesen, dass der anscheinend aber auch bis September noch mit Verletzungsproblematiken zu tun hat und das auch damit zusammenhängen könnte, dass jemand beim ersten FC Nürnberg einschlägt. Ja, du hast es schon gesagt, ich bin bei solchen Sachen, wenn dir eine komplette Innenverteidigung wegbricht, die ja offensichtlich auch das Potenzial für mehr hatte, wie jetzt die Transfers zeigen, bin ich immer gespannt, wie sich so ein wichtiger Mannschaftsteil, wo Sicherheit und Konstanz und Eingespieltheit ja auch ein Ding ist, wie gut die in die Saison kommen. Ich sehe auch hier wieder sehr viele Dinge, ähnlich wie bei dir. Ich habe sie aber nicht als Geheimfavorit, weil ich bin da immer relativ einfach gestrickt. Ich glaube, das hat man sich in den vergangenen Jahren sehr oft gedacht, auch unter Miro Klose, dass es jetzt vielleicht mal zu was Höherem bestimmt ist. Am Ende hat es nie funktioniert und ich glaube nicht dran und ich würde auch nicht drauf wetten, bis es nicht einfach mal passiert. Lieber erster FC Nürnberg, du kannst mich sehr gerne vom Gegenteil überstimmen und mir zeigen, dass es die Möglichkeit gibt, da mal wieder aufzusteigen. Und ich glaube, das muss man da auch dazu sagen. Miro Klose ist ja trotz seines Legendenstatus generell im deutschen Fußball jetzt auch nicht unbedingt jemand, der dauerhaft in dieser Nürnberger Fanbase extrem hohes Ansehen genießt, würde ich mal sagen.
Ja, das spürt man immer wieder, dass da durchaus Unzufriedenheit vorherrscht mit unserem Salto Miro.
Und deswegen unter all diesen Punkten kann ich mir vorstellen, ja, glaube ich dran, dass es passiert. Noch nicht, bis es mir anders bewiesen wird. Und das werden wir dann aber schönerweise sehen.
Gehen wir weiter zu einem anderen Bundesliga-Absteiger, zum ersten FC Heidenheim. Und da ist doch die Welt noch in Ordnung.
Solange Frank Schmidt beim ersten FC Heidenheim an der Seitenlinie steht, ist die Welt noch in Ordnung. Heißt also eigentlich auch nur noch ein Jahr. Danach mal gucken, was dann passiert.
Der macht bestimmt noch weiter.
Meinst du? Auch in Heidenheim?
Ja, klar.
Oh, guck mal, haben wir ja schon Hot-Take der Folge. Wirklich?
Doch.
Meinst du, der kündigt das öffentlich an und macht dann noch was? Okay, finde ich interessant. Ich glaube aber grundsätzlich, Stand jetzt, kann man ja davon ausgehen, dass es die letzte Saison von Frank Schmidt bei Heidenheim ist. Nach, ich glaube, 20 Jahre müssten es dann relativ genau sein. Ich glaube, es sind dann genau 20 Jahre. Ich glaube, das ist der mitgrößte Punkt, warum ich glaube, dass Heidenheim wieder eine sehr, sehr solide bis sehr, sehr gute Saison spielt, weil man dieses vermeintlich letzte Frank Schmidt ja auf jeden Fall nicht in die Tonne kloppen will, auf gut Deutsch gesagt. Da sind viele geblieben, die in der Bundesliga es geschafft haben, mehrfach überraschenderweise ja diesen Klassenerhalt zu schaffen, allein die Innenverteidigung, die da noch weiterhin steht. Deswegen, für mich ist der erste FC Heidenheim ein veritabler Top-3-Kandidat. Wie siehst du es?
Ja, für mich auf eine gewisse Weise auch, weil die Truppe ist überwiegend zusammengeblieben, hat natürlich ein bisschen Qualität verloren, auch durch die Leihspieler, Leistungsträger wie Ibrahimovic, die ja letztes Jahr gut geballt haben, trotz der ja dann am Ende schlechten Abschlussplatzierung in Liga 1. Und ja, ansonsten haben die aber keine Abgänge, die so richtig wehtun, habe ich zumindest den Eindruck hier aus Braunschweig. Haben mit Mamdi von Ferl und Henrich aus Hoffenheim nochmal vielversprechende Talente dazu geholt. Ansonsten ein bisschen was für die Kaderbreite in Liga 2 mit Kostli. Und ja, ansonsten haben die ja eine gute Mischung. Haben einen Ex-Braunschweiger Christian Conte, der vielleicht endlich fit ist und der in Liga 2 ja schon gezeigt hat, dass er da mit seinem Tempo, seinem Abschluss vernünftig funktionieren kann. Ich bin aber der Meinung, dass Heidenheim auch ein bisschen brauchen wird und sich dann aber still und heimlich nach oben klettern wird und dann hinten raus wieder die Chance hat, so in Richtung Platz 3 einzulaufen.
So ein klassisches Rückrundenteam, was dann so ein bisschen sich dauerhaft hochmausert.
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, die backen erstmal kleine Brötchen, da wird jetzt noch nicht die große Kampfansage gemacht hier, wir wollen sofort wieder zurück in Liga 1, aber du hast da einfach die absolute Arbeitsruhe. Ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil im Vergleich zu anderen Standorten und deswegen sind die für mich schon vorn dabei.
Würdest du sagen, Heidenheim ist die Auswärtsfahrt, auf die du dich im Zweifel am meisten freust, wenn du sie machst?
Ich war bislang einmal da und es war echt nett, aber die Tour dahin ist aus Braunschweig natürlich schon richtig nervig.
Ich glaube, Heidenheim echt nett, das trifft schon ganz gut. Und ich glaube, bis man eine Kampfansage aus Heidenheim hört, dass die direkt wieder aufsteigen wollen, ich glaube, da müssen wir alle auch noch ein paar Jährchen älter werden und der Standort sich in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln, damit das passiert. Aber ja, sind wir doch mal ein bisschen unterschiedlicher Meinung, ist doch mal schön. Wäre auch langweilig, wenn wir immer dasselbe sagen würden. Gehen wir weiter zu Holstein Kiel. Lange mit im Tabellenkeller gehockt in der zweiten Liga gemeinsam mit der Eintracht und dann mit einem ordentlichen Tim-Walter-Schlusssport nochmal ordentlich nach vorne katapultiert und in relative Ruhe fast schon diesen letzten Spieltag ja schon angehen können, auch wenn rechnerisch ja noch was möglich gewesen wäre. Wie siehst du Holstein Kiel dieses Jahr in der zweiten Liga?
Sind für mich ganz schwierig einzuschätzen. Also das ist so eine Mannschaft, bei der hängt einfach sehr viel am Trainer, funktioniert Walter Ball auch mit einer erneuten Vorbereitung, mit einem erneuten kleinen Kaderumbau in Version 2.0. Und ja, es sind ja ein paar Spieler zurückgekommen oder nicht zurück zu Kiel gekommen, aber zurück zu Tim Walter gekommen, die schon mit ihm beim HSV zusammengearbeitet haben. Sebastian Schonlau und der hier in Braunschweig ja auch bestens bekannte Farida Alidou. Ansonsten haben sie, glaube ich, zwei Japaner geholt, einen Georgier für den Sturm. Relativ unbeschriebene Blätter, dafür bin ich dann wirklich zu wenig tief im europäischen Clubfußball drin, als dass ich über die eine sinnstiftende Meinung jetzt schon abgeben könnte. Aber eine Mittelfeldplatzierung, oberes Mittelfeld, traue ich denen zu. Ich glaube, die werden nicht wieder Gefahr laufen, lange gegen den Abstieg zu spielen.
Also ich habe auf meinem
Sofern es denn ein Zweitliga-Mittelfeld gibt. Ich zweifle das ja an.
Kann ich verstehen. Ich habe auf meinem schlauen Zettel stehen, wie lange hält sich Walter bei? Ich glaube, da sind wir wirklich, dieser Tim-Walter-Fußball, wenn er funktioniert, ich finde es weiterhin sehr beeindruckend, Tim Walter im Abstiegskampf zu holen und dass dieser Fußball und dieser Trainer so gut denn funktionieren kann, dass man da in verhältnismäßiger Ruhe einschippert in den Zweitligahafen. Oh, der ist auch noch bei Kiel jetzt. Oh. Tobi Feuerhahn ist bestimmt gerade stolz auf mich. Wir denken an dich. Ich habe mir Guillermo Balzi, das ist ein Argentinier, den haben sie für 500.000 verpflichtet. Das fand ich ganz interessant, weil seit wann holt Holstein Kiel Argentinier aus der argentinischen Liga und legt da was hin?
So ein richtiger Fußballmanager-Transfer.
Ne? Genau, habe ich mir dann einfach mal ein bisschen was angeguckt. Ja, ich gebe zu, es waren nur YouTube-Highlights. Der sah richtig gut aus, von daher mein Hot-Take ist, Guillermo Balzi wird ein richtiger Baller. Das wird richtig gut. Und ich kann mir aber insgesamt auch vorstellen, ich mag Tim Walters Art, Fußball zu spielen. Ich würde mir wünschen, dass sowas weiterhin funktioniert. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, sollte es dieses Mittelfeld geben. Ich finde, ich hab eine relativ gute Top 6, aber ich kann mir vorstellen, dass Holstein Kiel auf einem niedrigen, einstelligen Tabellenplatz, wohl niedrig wäre denn 1 bis 3, ne? Macht ja gar keinen Sinn. Aber ich glaube, es weiß jeder, was ich meine. Platz 7 bis 9 kann ich mir schon vorstellen, wenn es gut läuft. Ich kann mir und auch eigentlich nicht vorstellen, dass sie wieder so richtig, richtig krass unten landen. Dafür haben wir im weiteren Verlauf, glaube ich, auch ein, zwei klarere Abstiegskandidaten vielleicht als in den vergangenen Jahren.
Und ob wir jetzt viel Schied über die Störche gesprochen haben, das verrät uns Arne Schmuck von Welle Westring, dem Holstein-Kiel-Format.
Moin SBG, moin nach Braunschweig, schöne Grüße von Welle Westring aus Kiel. Verbunden mit einer Einschätzung für die neue Zweitligasaison, in die wir sehr optimistisch gehen. Denn wir glauben, dass Holstein in die einstelligen Tabellenplätze zurückkehren wird und sich aus dem Abstiegskampf heraushalten wird. Die Mannschaft wurde noch einmal punktuell verstärkt und hat das Zeug, definitiv um Platz 5 mitzuspielen. Im Moment halten wir den Ball noch ein bisschen flach, wenn es 8 oder 9 wird, ist es auch in Ordnung. Holstein kommt übers Teamgefüge und weniger über die Einzelspieler. Wenn Kapitän, dann Kapitän Jonas Meffert als verlängerter Arm von Trainer Tim Walter und natürlich Alexander Bernhardsson, der schwedische Nationalspieler und WM-Teilnehmer. Ob der bleibt, ist allerdings noch fraglich, denn bei Bernhardsson ranken sich immer wieder Gerüchte, er würde aus seinem Vertrag, der bis 2027 läuft, dann jetzt demnächst aussteigen. Wenn das so wäre, müsste Holstein die Summe, die daraus resultiert, reinvestieren, um Bernhardsson zumindest ansatzweise 1:1 zu ersetzen. Nichtsdestotrotz, durch alle Mannschaftsteile durch, gut besetzt, aber, und das ist der große Gegenpunkt, Holstein ist auch immer wieder quer durch alle Mannschaftsteile für individuelle Fehler gut. Das hat die vergangene Saison gezeigt und das haben jetzt auch gerade wieder die Vorbereitungsspiele gezeigt. Die musst du natürlich abstellen, weil sonst ziehen sie dir das Fell über die Ohren. Also, wir gehen optimistisch rein. Erster Spieltag in Darmstadt. Kiel, ahoi, schöne Grüße nach Braunschweig. Bis zum nächsten Mal und ciao.
So, nächster Verein, wie ist denn das jetzt hier eigentlich? Darf man den Namen sagen? Gibt's da eine generelle SBG-Regel? Oder so die Stadt? Darf man das? Wir sprechen von 95+1. Ich glaube, damit macht man nichts falsch, oder?
Ja. Von der Stadt und dem Verein, gegen den das Derby gespielt wird.
Das Derby. Und das nicht das Niedersachsen-Duell.
Genau.
Ja, klappt's dieses Jahr? mit dem Aufstieg mit Christian Titz. Was meinst du?
Auch die müssen ja. Und Christian Titz will, glaube ich, man hört ihm im Moment noch an, dass er sehr unzufrieden ist, dass da noch ein paar Spieler kommen müssen. Das Torwartthema war, glaube ich, ein Riesentheater über Wochen. Martin Kind hat sich zu jedem Kandidaten ausführlich geäußert. Sie sind im Vorjahr ja wirklich knapp gescheitert. Ihnen ist hinten raus ein bisschen die Luft ausgegangen. Viele Punkte unnötig weggeschenkt. Wenn ich an dieses, ich glaube, 3:3 gegen Preußen Münster denke, da hat natürlich Münster auch vogelwilde Tore erzielt. Aber das hat dann letztlich dazu geführt, also exemplarisch, solche Spiele haben dann dazu geführt, dass es nicht gereicht ist. Sie haben mit Aseko und Leopold zwei sehr wichtige Mittelfeldspieler verloren. Dafür kam aber Jean Hugonet als absoluter Titz-Vertrauter aus Magdeburg. Die kennen sich schon. Der kennt die zweite Liga. Der weiß, wie Christian Titz Fußball spielen lassen will. Also ich glaube, das wird eine ziemliche Erfolgsgeschichte mit den beiden zusammen. Boah, ja. Auch bei denen gilt ja so, Aufstieg, alles andere wäre eine Enttäuschung. Und trotzdem ist ja diese riesen Erwartungshaltung vielleicht auch in so einer Saison in Hannover manchmal ein Hemmnis. Also es wird eng, aber die werden auf jeden Fall lange oben mitspielen. Jetzt habe ich Hannover gesagt.
Ich probiere es zu vermeiden. In der niedersächsischen Landeshauptstadt tut es, glaube ich, auch ganz gut, dass Christian Titz jetzt mal in Jahr 2 geht. Ich glaube, das ist ja schon, also der Umbruch, der da vollzogen wurde, die andere Art Fußball zu spielen, das waren ja riesige Schritte. Ich hätte auch niemals erwartet, dass die am Start direkt so performen, sondern hätte eigentlich genau das Gegenseitige erwartet, dass es am Start ein bisschen brauchen, dass sie vielleicht hinten raus dann nochmal anziehen und sich da nach oben spielen. Ich glaube auch hier sind wir wieder beim Thema so eine Schaltzentrale, also Leopold und Aseko, die spielen jetzt Gladbach und bei Frankfurt, das ist schon individuelle Klasse, die dir da wegbricht in einem sehr, sehr zentralen, wie der Name zentrales Mittelfeld ja schon sagt, Baustein so einer Mannschaft. Ich bin gespannt, wie sehr dieser verpasste Aufstieg und ja auch eher dieses wirre Transferfenster, du hast es schon gesagt, da passiert ja ganz viel öffentlich und dringt ja offenbar auch sehr viel raus, was Unzufriedenheit betrifft, was Meinungen über Transfers betrifft. Ich glaube, Jonas Bolt hatte neulich auch gesagt, man müsse ja gar nicht mehr so viel machen, was von Christian Titz Seite, zumindest was aus Medienberichten und Co. hervorgeht, auch ein bisschen anders klingt. Ich bin gespannt, wie viel Unruhe da drin ist. Aber ja, auch da die müssen eigentlich mit der individuellen Qualität, die sie immer noch haben, mit Transfers, die ja trotzdem noch getätigt wurden, müssen die eigentlich oben mit dabei spielen. Und ich kann mir leider in Anführungszeichen auch vorstellen, dass sie mit der Top 3 doch schon sehr viel zu tun haben, ja. Karlsruher SC, Jahr 1 nach Christian Eichner, kann man wahrscheinlich als große Überschrift so ein bisschen sagen. Was denkst du? Was macht der KSC so diese Saison in Liga 2?
Ich finde es ja ein Riesenfehler, dass man nicht mit Christian Eichner weitergemacht hat oder dass man sich nicht einigen konnte, mit ihm weiterzumachen. Einfach guter Mann, guter Trainer, sympathischer Trainer, ich würde sagen, einer der sympathischsten Trainer der zweiten Liga. Aber das jetzt mal beiseite geschoben, ja, wird der KSC wahrscheinlich wieder in der gleichen Tabellenregion landen wie immer. Irgendwo so im Tabellenmittelfeld. Vielleicht ist es in ein paar Wochen der Saison auch mal ein bisschen kitzlig. Ich kenne den neuen Trainer aber zu wenig, um über den irgendwas zu sagen.
Überhaupt nicht.
Ja, sie haben den Kader so augenscheinlich ein Stück weit verjüngt, haben mit Herold einen wichtigen Spieler an Mönchengladbach verloren. Außerdem sind Burnitsch, Rapp und Förster weg.
Ja.
Also auch so drei Karlsruhe-Spieler der vergangenen Jahre. Nicola Rapp, noch bekannt als derjenige, der Lino Tempelmann eine kleine Zwangspause beschert hat.
Der Tempelmann-Treter.
Ja, sie haben Broschinski geholt vom FC Basel, der vorher in Bochum, glaube ich, nicht ganz so gut funktioniert hat. Jetzt ein neuer Anlauf. Muss man sehen, was daraus wird. Und sie haben Tim Sivea geholt aus der dritten Liga vom 1. FC Saarbrücken. Und den Mann finde ich sehr, sehr spannend. Nicht erst seit der Relegation von Eintracht Braunschweig gegen Saarbrücken. Aber das wäre so ein Kandidat gewesen, den ich mir durchaus als Flick-Herausforderer oder Flick-Backup in Braunschweig hätte vorstellen können. Auch der macht dann, glaube ich, einen guten Job auf der 6, muss natürlich auch jetzt erstmal zeigen, dass zweite Liga was für ihn ist.
Ich finde es so schön, es ändert sich alles, aber Marvin Wanicek wird, glaube ich, auch weiterhin
die Freistöße reinschweißen.
Genau, die Freistöße reinschweißen. Ich glaube, Marvin Wanicek, sie sieht auch seit keine Ahnung wie vielen Jahren gleich aus. Er trägt dieselbe Frisur. Er macht immer gefühlt seine 10 Tore, 10 Scorer, plus, minus, keine Ahnung was. Es passiert einfach jedes Jahr irgendwie. Er gehört da immer zu den Besten. Ich bin gespannt, wie lange er das noch aufrechterhalten kann. Ich bin gespannt, ob Ben Verhaert bleibt. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas gehört hast. Ich glaube, es gab irgendwie ein Stück weit Interesse aus Frankfurt oder Chore. Wenn der bleibt, ist das natürlich aber echt ein ordentliches Fund, was den Sturm betrifft, da so jemanden Talentiertes zu haben. Und ich finde auch mit Lilian Eckloff ist insgesamt diese Offensive Wanicek, Eckloff, Ben Verhaert, das wäre echt schon ein cooles Dreieck, wo man, glaube ich, einiges draus bauen kann. Aber ja, beim KSC habe ich mich insgesamt auch am schwersten getan mit dem, was da passiert, mit dem neuen Trainer. Und die waren für mich, wenn es ein Tabellenmittelfeld gibt, dann heißt es, glaube ich, KSC.
Ja. Ist aber auch kein sonderlicher Hot Take.
Nein, den Call wollte ich auch nicht machen, sondern nur, ich glaube, wenn es Mittelfeldmannschaften gibt, dann wird der KSC auf jeden Fall dazuhören. Kann sein, dass sie vielleicht mal mit zwei, drei guten Spielen, wenn dieses offensive Trio gut funktioniert, mal oben ein bisschen dabei sind. Kann auch sein, dass es mit einer Durstpause unterm neuen Trainer vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich glaube, insgesamt, die bleiben einfach, die sind Zweitliga-Mittelfeld. Das gehört auch einfach irgendwie so ein bisschen dazu.
Fahren wir ein paar Kilometer weiter rüber in die Pfalz.
Zu Thorsten Lieberknecht.
Ach. Zu unserem Thorsten.
Zu
so uns kann man es ja fast noch formulieren.
Ja, und zu uns Erencan Yadimci.
Genau, den habe ich hier nämlich auch auf der Liste und war sehr, sehr verwundert, dass die Roten Teufel da zugegriffen haben. Andererseits, wenn du den richtig einsetzt, dann hast du ja in Braunschweig gesehen, was er kann. Schick den auf die Reise, stell dem Stürmer an die Seite, der eher so der spielerische Part ist, oder ein Mittelfeldspieler, der ihn dann mit diesen tiefen Pässen bedient, und dann läuft er halt jedem Abwehrspieler davon. Ich fand ihn am Anfang der vergangenen Saison richtig, richtig gut. Da hat er sich auch zu selten belohnt. Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, an dem er arbeiten muss. Und dann, ja, mit der Würgeaktion im Derby und vielen anderen, ja, ich glaube, für ihn persönlichen Tiefs, weil gewisse Sachen auf dem Platz dann auch nicht mehr so geklappt haben, war es nicht die ganz große Erfolgsgeschichte. Aber er hat zweimal gegen Kaiserslautern getroffen. Vielleicht funktioniert das Scouting da so.
Ich frage mich wirklich, ob sowas einen Einfluss hat, sowas. Ich glaube, war es der einzige Verein, gegen den er doppelt getroffen hat in beiden Spielen im vergangenen Jahr? Kann gut sein, oder?
Müsste.
Und
ich glaube, Kickernoten haben auch immer noch irgendwie einen Einfluss, zumindest hört man davon.
Ja, ich glaube, dieses Thema Kaufoption ist ja wirklich was über die Grenzen Kaiserslauterns hinaus ja sogar, glaube ich, Menschen in der zweiten Liga interessiert hat. Finde ich sehr interessant, dass es ja offenbar diese Kaufpflicht bei Aufstieg über knapp 5 Millionen gibt. Das finde ich, egal bei welchen Parametern, ich glaube, er muss ja auch noch sehr gute Leistungen auf jeden Fall dafür zeigen. Selbst dann, wenn man als Kaiserslautern jetzt aufsteigen würde und da 5 Millionen hinlegt, dann hat man ja direkt erstmal ein ordentliches Minus im Portemonnaie-Täschchen. Also wenn man sich anguckt, was Paderborn oder sowas sich jetzt gerade leistet an Ablösesummen, da sind die 5 Millionen ja alle relativ weit von entfernt. Das finde ich schon Wahnsinn.
Also 5 Millionen für Erencan Yadimci, wenn man aufsteigt, würde dir ja auch im nächsten Sommer so ein bisschen die Kaderplanung verhageln. Glaube ich.
Ja, aber ich glaube, wenn wir insgesamt auf Lautern schauen, ich persönlich glaube nicht, dass sie allzu viel mit der Top 3 zu tun haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie oben immer mal wieder anklopfen, aber als Aufstiegsaspiranten, da wurden auch viele Laien jetzt insgesamt nochmal geholt, was so transfertechnisch betrifft. Ich sehe sie nicht in diesem Jahr aufsteigen und bin mal gespannt. Auch da gibt es ja eine gewisse Unzufriedenheit immer wieder mit Thorsten Lieberknecht. Ich glaube, als Braunschweiger bleibt es nur zu hoffen, dass er da einen guten Job macht. Vielleicht zweimal im Jahr dann nicht gegen die Eintracht. Bin ich aber auch sehr gespannt, ob der da im Zweifel bei einem schwachen Saisonstart vielleicht auch nochmal früh angezählt wird, weil das Saisonende war jetzt ja nicht so erquickend.
Sie haben mit Lukas Sirch und Daniel Hanslik auch zwei Spieler verloren, die in den vergangenen Jahren wichtig waren. Vor allem Sirch. Da zeichnete sich aber früh ab, dass der den Abgang macht. Dann hat er lange Zeit, glaube ich, nichts gefunden und ist jetzt in Elversberg untergekommen. Also muss vielleicht auch nicht umziehen, aber das vielleicht als Schlussworte zum ersten FCK.
Dann lass uns weitergehen zur Hertha. Ja. Ich habe bei der Hertha als Einstieg, auch das kann ich kurz vorlesen, was geht da ab? Lars, kannst du es mir erklären? Was geht bei Hertha ab?
Die haben ja unglaublich viel Qualität verloren. Da sind wir wieder bei Fabian Reese, der nach Wolfsburg gegangen ist. Cuisance ist weg. Eichhorn nach Leverkusen. Auch der hat ja letzte Saison in Liga 2 schon gezeigt, was er kann. Tjaak Ernst nach Rotterdam hat das Torwart-Domino quasi ausgelöst und Wellenreuter nach Wolfsburg gespült. Karbovnik weg. Das waren ja schon Spieler, die so richtig fest mit dieser Mannschaft verbunden waren und sich ja auch eine gewisse Zeit lang committed hatten, um die Hertha wieder zurück in Liga 1 zu bringen. Das hat unter Stefan Leitl nicht so geklappt. Und jetzt gibt's, glaube ich, erst einen Transfer.
Eine Laie.
Der Trainer sitzt auch nicht furchtbar fest im Sattel, zumindest so in der Wahrnehmung der Fans. Wirkt's zumindest auf mich so. Und da muss noch was passieren bis September.
Ja, also ich meine, du hast ja ganz viel Identifikation so ein Stück weit verloren. Wie dieser Rese-Transfer da ja auch diskutiert wurde und so. Und ich glaube dann, was du sagst, ich möchte dieselbe Kassette mit dem Trainer nicht wieder abspulen, aber auch der sitzt einfach nicht fest im Sattel. Auch der hat sich ja öffentlich auch schon ein Stück weit unzufrieden darüber geäußert, dass so überhaupt nichts passiert. Grundsätzlich muss man bei Hertha ja immer sagen, irgendwer kommt da gefühlt ja aber auch immer aus dieser sehr, sehr guten Jugendarbeit.
Brutale Jugendarbeit.
Genau, der dann da plötzlich hat man vielleicht jetzt noch gar nicht auf dem Zettel und bekommt da seine Einsätze und ja, manifestiert sich direkt irgendwie ein Stück weit auf Zweitliganiveau. Deswegen, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die großartig mit dem Abstieg zu tun haben. Aber ich glaube, auch die haben ja wieder den Wunsch, mit diesem Standort, mit dieser Jugendarbeit, mit allem, was dazugehört, eigentlich nicht in dieser zweiten Liga rumzudümpeln. Oh. Und davon ist man Stand dieser Aufnahme meilenweit entfernt. Weil da ist so viel an individueller Qualität verloren gegangen, mit der man es ja auch schon nicht auf den Platz gebracht hat, diese PS, die da theoretisch bei der Hertha schlummern. Und dann frage ich mich wirklich, warum sollte das in diesem Jahr besser werden? Und da fehlen mir erstmal die Argumente.
Ole, harte Worte von dir. Hören wir doch mal, was Morgenpost-Reporter Paul Gorgas zur Hertha sagt.
Knapp zwei Wochen vor dem Zweitligastart ist Hertha BSC eine einzige Wundertüte. Die Mannschaft hat sich grundlegend verändert. Viel Qualität, viel Führungspersonal ist aus dem Team abhanden gekommen. Gleichzeitig ist die Mannschaft jetzt gespickt mit vielen jungen Talenten. Das kann eine Stärke in der neuen Saison werden, dass sich da eine Mannschaft zusammensetzt mit gutem Teamgeist, mit viel Wille und Einsatz der jungen Spielern, gepaart mit erfahrenen Spielern, die da geblieben sind und jetzt mehr Verantwortung übernehmen sollen. Gleichzeitig hat sich Hertha eine neue Spielidee vorgenommen, möchte höher, aggressiver, intensiver pressen. Das kann funktionieren, das kann neuen, attraktiven Fußball versprechen. Es kann aber auch zur Gefahr werden, wenn diese Umsetzung nicht funktioniert, kann da schnell Verunsicherung einziehen in die junge Mannschaft, zumal sich das Team durch Zu- und Abgänge auch noch kräftig verändern wird. Schlüsselspieler sind in der neuen Saison sicherlich die erfahrenen Kräfte Paul Seguin und Kevin Sesser im Mittelfeld, Jose Brekalo, der Angreifer, der verlängert hat und in der zweiten Liga durchaus den Unterschied ausmachen kann. Sie werden gefordert sein, das Team anzuführen. Und eine Prognose ist wirklich schwer zu treffen. Ich glaube nicht, dass Hertha mit um den Aufstieg spielt, aber auch der Abstieg sollte mit diesem Kader kein Thema sein. Ich glaube, im Tabellenmittelfeld ist für Hertha alles drin.
Machen wir weiter mit dem Team, was im vergangenen Jahr auch sehr lange was mit dem Aufstiegskampf zu tun hatte, dem am Ende aber sehr, sehr krass dann auch wirklich noch die Puste ausging, Darmstadt. Viele wichtige Abgänge, wahrscheinlich eins der besten Sturmduos der zweiten Liga der vergangenen Saison, was nicht mehr in Darmstadt spielt. Was traust du Florian Kohfeldt und Co. trotzdem in diesem Jahr zu?
Erstmal Liedberg nach Mönchengladbach, Hornby nach Wolfsburg und Corridor ist, glaube ich, nach Frankreich gewechselt.
Müsste, ja.
Also, die haben auf jeden Fall richtig Qualität gelassen. Aber, finde ich, spannend eingekauft. Das sind jetzt nicht die Spieler, bei denen du durch die Bank weg sagst, boah, krass. Und die ersetzen dir das auf den ersten Metern. Und gleichzeitig, glaube ich, dass die eine ganz interessante Mischung haben, den Schritt machen können, um wieder oben anzugreifen. Ich habe die auf jeden Fall auf Rechnung für die obere Tabellenhälfte und vielleicht sogar als Überraschungsmannschaft für ein bisschen mehr.
Also was mir fehlt, die haben ja auf den Außen ganz gut nachgelegt nochmal. Lars Kehl, finde ich, ist auch eine gute Verstärkung nach der Drittligasaison, die er dabei mit dem VfL Osnabrück gespielt hat. Was mir halt noch wirklich fehlt, ist einfach ein Stürmer. Ich glaube, wenn du so ein Sturmduo verlierst, ich weiß jetzt nicht, ob Finn Lakenmacher am Ende der ist, der dich dann in diese oberen Ränge katapultiert. Und da sind ja wirklich, da ist einfach kein richtig guter klassischer Neuner dabei. Und da bin ich gespannt, ob sie noch was machen, ob da noch was passiert. Grundsätzlich bin ich da auch ehrlicherweise wieder sehr bei dir. Ich mag den Kader. Ich glaube, das, was Florian Kohfeldt da aufgebaut hat, ist nachhaltig und auch nicht unbedingt davon, nur von diesem Doppelsturm eben abhängig. Aber ja, mir fehlt dieser Stürmer. Und ich glaube, wenn dieser Stürmer nicht kommt, auch da lasse ich mich gerne wieder anders überraschen, bin ich gespannt, wie sie es offensiv schaffen, genug Gefahr auszustrahlen, um sehr viele Spiele zu gewinnen. Glaube aber auch grundsätzlich, auch der Kader ist eigentlich gut genug aufgestellt, um selbst in dieser wundertütigen zweiten Liga nicht allzu viel mit dem Abstieg zu tun zu haben und auf jeden Fall das Potenzial wieder zu haben, nach oben zu gehen. Also nach oben in die Tabellenhälfte zu gehen.
Fahren wir weiter nach Magdeburg.
So wie jeden ersten Spieltag.
Genau. Und immer wieder gerne da.
Oder? Ja. Also ich bin dieses Jahr nicht dabei, aber du machst jetzt im zweiten Jahr in Folge Saisonstart in Magdeburg. Freust du dich drauf?
Boah, die Anreise ist schön kurz. Stadion mag ich immer sehr. Was halt komplett nervig ist, ist diese Fahrt durch die Stadt vorher. Ja. Das ist wirklich, wirklich bodenlos.
Ich finde, Magdeburg könnte mein Überraschungsteam werden dieser Saison. Jetzt habe ich es gesagt, weil die Transfers, ich hatte ja früher relativ viel mit den Juniorenteams des VfL Wolfsburg zu tun, deswegen, ich bin großer Anselmo Garcia McNulty Fan. Ich glaube, einen Innenverteidiger zu holen, der in dem verhältnismäßig jungen Alter schon knapp 100 Eredivise-Einsätze gemacht hat, zeitweise da auch mal kurzzeitig interimsweise Kapitän war in Zwolle, den ablösefrei zu bekommen und für 3 Jahre mit einem Vertrag auszustatten, ist eine ganz gute Lösung, um Hugoné das ein Stück weit zu ersetzen. Dann haben wir noch Torben Müsel, der auch lange bei der Eintracht so ein Stück weit gehandelt war. Hast du da eigentlich noch Insights, warum es am Ende nicht geklappt hat?
Ich glaube, so konkret war es am Ende nicht. Und der Spieler hatte sich relativ schnell auf Magdeburg festgelegt.
Okay. Und dann haben wir natürlich noch, also dass Magdeburg es geschafft hat, Zukowski zu verlängern, finde ich Wahnsinn, hätte ich nicht mit gerechnet.
Weihnachtsbäckerei ist gesichert.
Ja, auf jeden Fall. Und Barış Artık, Es ist doch so ein geiler Kicker für die zweite Liga. Und das ist doch gefühlt für mich so ein bisschen das Äquivalent zu Marvin Wanicek. Der spielt ja auch einfach schon seit Jahren. Der gibt dir jede Saison das Gleiche. Das funktioniert einfach immer. Barış Artek ist so ein eigener Fußballer in diesen Bewegungen, gefühlt auch wie er auf dem Platz denkt. Den finde ich super, super cool. Von daher freue ich mich auch dieses Jahr wieder drauf, den ein bisschen beim Kicken zuzusehen. Große Frage.
Ich kann dem ja nicht zugucken.
Warum?
Ja, der hat schon eine besondere Begabung, aber ich finde ihn jetzt, ist jetzt nicht der größte Sympath auf dem Platz.
Nee, das stimmt.
So, ich glaube, als Magdeburg-Fan liebst du den aber. Das ist so ein Spieler, den deine Mannschaft liebt, aber den alle anderen hassen.
Ja, sowas finde ich aber auch ganz cool. Mhm. Und ich finde, bei mir ist zumindest die Unsympathie nicht so hoch, dass ich mich überhaupt nicht mehr darauf freue. Aber kannst du meine potenzielle Euphorie, kannst du die nachvollziehen bei Magdeburg?
Teils, teils. Ich sehe auch diesen großen Umbruch. Ich sehe eine sehr spannende Kaderpolitik. Paul Jeckel haben die auch geholt. Ehemaliger Braunschweiger.
Oh, stimmt.
Fällt mir gerade auf. Dann haben sie Moritz Quarteng zurückgeholt. So, da kommt schon viel zusammen. Aber ich glaube, dass es ein bisschen dauern wird, diese Puzzleteile zusammenzufügen. Das könnte für die Eintracht am ersten Spieltag auch noch ein kleiner Vorteil sein. Aber hinten raus kann das echt was werden. Ich weiß nicht, ob dauerhaft mit Patrick Sander. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Fakt ist, dass du irgendwann sagst, vielleicht überlässt du dem wieder eine andere Position im Verein und setzt nochmal neue Kräfte frei mit einem Coach, der den Kader übernimmt, der auf jeden Fall die Qualität für Liga 2 hat. Für die wird's aber auch, ich würde sagen, die sind immer so im gleichen Tabellensegment unterwegs wie die Eintracht und retten sich aber am Ende.
Okay.
Vielleicht auch souverän. So.
Das finde ich okay. Aber ja, ich habe es Patrick mit E habe ich mir auch aufgeschrieben, wie lang geht das gut. Und vor allem kriegt der offensiv diese Puzzleteile so zusammen. Ich kann mir nämlich sogar vorstellen, dass die eigentlich mit der Truppe einen ganz ansehnlichen Fußball spielen können. Ob das jetzt unbedingt Sander-Fußball ist, sei mal dahingestellt. Aber schauen wir mal, was wird. Ich sag dir am Ende, ich sehe hier dann plötzlich übertrieben gut aus, weil Magdeburg eine gute Saison spielt.
Ist dann Patrick Itaka?
Da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir wirklich ein wenig die Worte. Da muss man auch mal durchatmen. Deswegen lass uns bitte zu Greuther Fürth gehen.
Nee, zum VfL Bochum.
Wirklich?
Ja.
Ist das schwach? Ist das schwach? Ja, alles falsch aufgeschrieben hier. Machen wir halt weiter mit VfL Bochum. Weißt du, was ich mir beim VfL Bochum aufgeschrieben habe? Die machen gar nichts mit mir. Dieser komplette Kader, alles, was ich mir da angucke, Herbert Grönemeyer und die Hymne in Anführungszeichen machen da das Allermeiste mit mir. Dieser Kader, der gibt mir gar nichts und ich kann mir vorstellen, die rücken wieder unten rein. Zack, bumm. Nee.
Bei denen glaube ich, die werden nicht die Schwierigkeiten haben aus der Saison davor.
Schade.
Ich fand diesen Rasmussen bei Düsseldorf echt stark, zumindest in der Hinrunde. Ich glaube, auch der hat ja in dieser Truppe, in der nicht so viel funktioniert hat, am Ende auch nicht den besten Job gemacht. Dann haben die noch Berkan Tass aus Verl geholt. Sie haben Hanslik von Kaiserslautern geholt, der irgendwie so eine solide Nummer für einen Zweitligastürmer ist. Sie haben eine neue IV mit Steinwender und Karol Metz und vielen Ex-Löwen. Philipp Strumpf, Tino Casali, Philipp Hofmann, Gerrit Holtmann, der glaube ich gerade ein bisschen verletzt ist.
Ja.
Also schönes blau-gelbes Wiedersehen mit dem VfL, ja auch schon relativ früh in der Saison, Freitagabend an der Hamburger Straße, das wird doch schön. Aber natürlich sind auch so ein paar Achsenspieler gegangen, wie Bero, wie Lenz, der eine hohe Ablösesumme erzielt hat, den Hoffenheim da rausgekauft hat, ich glaube zehn
waren es sogar, ja.
Und das wird, glaube ich, eine ganz solide Nummer. Aber hören wir doch mal, was unser Kollege Stefan Döring von der WAZ dazu zu sagen hat.
Nach einem XXL-Umbruch steht der VfL Bochum vor einer relativ ungewissen Zukunft. Viele Spieler müssen neu integriert werden, viele Rollen müssen neu gefunden werden. Allerdings präsentiert sich der Verein in der Vorbereitung sehr geschlossen. Die Mannschaft wirkt charakterstark, sie wirkt in sich geschlossen, sie wirkt wie eine Mannschaft. Und das ist in der zweiten Liga definitiv ein großer Vorteil. Zumal erfahrene Spieler wie Karol Metz, der in der vergangenen Saison noch in der Bundesliga gespielt hat, für die Innenverteidigung dazugeholt wurde. Insgesamt wird der Kader deutlich, ja, frischer, jünger aussehen. Auf dem linken Flügel könnte Alessandro Grimaldi, das 18-jährige Talent, eine sehr große Rolle spielen. Im Sturmzentrum sowieso gesetzt ist Philipp Hofmann und spannend zu sehen sein wird, ob Berkan Tas, der neue Zehner des VfL Bochum, adaptieren kann von der dritten Liga in die zweite Bundesliga. So wird der VfL sicherlich eine gute Rolle spielen können. Schlussendlich dürfte er zwischen Platz 5 und 8 einkommen.
Kräuter Fürth, wie ich ja immer gerne sage. Ich bin ein großer Freund von grünen Kräutern.
Ich sage ja immer gerne Spielvereinigung Fürth.
Oh ja, das finde ich auch gut. Guck mal, haben wir beide super Spitznamen. Wo wir schon vorhin beim Thema waren, ein Stürmerduo zu verlieren, was wehtun kann, sind wir, glaube ich, bei Kräuter Fürth, was ein Stürmerduo, was wehtun kann, zu verlieren, auch bei einem sehr, sehr großen Thema, oder Lars?
Kein Regota mehr, kein Footkoi mehr. Das ist schon übel, wenn man bedenkt, dass diese Mannschaft letztes Jahr es dann nur über die Relegation gegen Rot-Weiß Essen geschafft hat. Da muss man aber sagen, hat sie sich ja aber mit guter Moral doch nochmal gezeigt, hat diesen Rückstand aus dem Hinspiel wettgemacht und die Klasse gehalten. Und jetzt ist da sehr, sehr viel passiert. Sie haben auch Dietz und Münz verloren und relativ viel Zweitliga-Qualität verpflichtet, haben Schinter Appelkamp aus Düsseldorf geholt. Den fand ich irgendwie immer cool.
Den fand ich auch immer cool, den Appelkamp. Da bin ich mal gespannt, was der so bei Fürth leistet.
Ja, Jannis Heuer, letztes Jahr in Münster gewesen, auch ein ehemaliges Wolfsburg-Talent, hat schon viel in der zweiten Liga gesehen, war in Kaiserslautern, in Paderborn unter anderem Paul Will gehalten.
Das fand ich auch überraschend.
Sehr, sehr wichtig. Auch so einen hätte ich mir vor ein paar Jahren schon mal in Braunschweig gewünscht. Hab den auch damals, als er, glaube ich, mit Ron Torben Hoffmann in Liga 3 mit den Bayern Meister geworden ist. Ja. Sehr intensiv verfolgt, cooler Spieler. Und dazu haben sie natürlich noch Ole Pohlmann zurückgeholt. Auch der ist hier in der Region als ehemaliges Wolfsburg-Talent bekannt. In den vergangenen Jahren ja als Olinho in Portugal aufgelaufen bei Rio Ave.
Ja, müsste Rio Ave gewesen sein.
Dazu mit Florian Heldstern vom VfB Stuttgart ein Riesentalent, das dir dann, wenn er denn spielt, richtig was in die Kasse spült über den DFL-Nachwuchsfördertopf. Das sind schon so keine schlechten Moves. Aber auch da muss, glaube ich, nach diesen aufwühlenden Jahren und dem Verlust von richtigen Achsenspielern viel zusammenkommen. Ich sag, für Fürth wird's wieder schwer.
Das glaube ich auch. Auch da, meine Güte, du bist so gut vorbereitet. Da denke ich mir auch manchmal, was soll ich denn noch Schönes sagen? Es gibt für mich zwei Dinge, auf die ich sehr gespannt bin. A, wird bei Ole Pohlmann auf dem Trikot hinten Olinho stehen oder Pohlmann? Was glaubst du? Schon mal jetzt?
Pohlmann.
Glaube ich auch. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe von Florian Heldstern so wahnsinnig viel Gutes gehört. Ein, zwei Kumpels bei mir aus dem Freundeskreis sind Stuttgart-Fans und die meinen, Florian Heldstern hat ein größeres Talent als Dennis Simon. Und ich finde, das ist ja schon momentan sehr, sehr hochgegriffen.
Der hellste Stern am Stuttgarter Torwarthimmel.
Vielleicht sogar der hellste Stern am deutschen Torwarthimmel. Nee, da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich meine, der ist 18, also muss man ja auch sagen. Da jetzt einfach mal so eine Zweitligasaison als Stammkeeper reinzugehen, bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass er dann ein Stück weit fehlerfrei bleibt und dann nicht direkt die ganze deutsche Torhüter-Medienwelt auf ihn einprasselt. Sollten da mal ein, zwei Fehler passieren, dann bin ich wirklich gespannt. Und ja, insgesamt, ich glaube auch, einfach diesen Sturm zu verlieren, das tut einfach weh. Und selbst mit diesem Sturm hat es ja nur ganz, ganz knapp für den Klassenerhalt gereicht. Von daher, ich habe sie auch auf jeden Fall wieder unten mit drin. Habe jetzt gerade aber sogar noch Prognose Platz 15, weil ich glaube ja, die Eintracht schafft ja dieses Mal nicht auf Platz 15. Deswegen braucht man ja einen anderen Verein. Und deswegen wollte ich mal einen nennen. Kräuter Fürth, Platz 15. Kann ich mir natürlich aber auch sehr gut vorstellen, dass es da auch auf einen der drei unteren Plätze geht, wo es ein bisschen kritischer mit dem Klassenerhalt wird.
relativ souverän hat Dynamo Dresden dann am Ende doch die Klasse gehalten. Als Aufsteiger. Und damit war ja in der vergangenen Winterpause überhaupt nicht zu rechnen. Dann haben die richtig losgelegt, haben, finde ich, auch jetzt starke Transfers gemacht für so einen Vorjahresaufsteiger. Bob Zien und Keller gehalten, Sterner auch, Wagner auch. Das waren ja alles schon so die Spieler, die dann auch für den Aufschwung in der Rückrunde verantwortlich waren. Dazu Nikolai Rapp aus Karlsruhe fürs Zentrum geholt, Raschel aus Münster geholt, auch ein zentraler Spieler, Schmidt aus Düsseldorf, Innenverteidiger. Also da wurde aus so einer klassischen, ich steige aus der dritten Liga auf, verstärke mich so ein bisschen, Mannschaft, im zweiten Jahr direkt mal einen Kader gemacht, der ja wirklich Zweitliga-Härte und Qualität hat, auch auf den hinteren Positionen. Das stimmt mich für Dynamo eigentlich recht positiv.
Mich ebenso. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte es mir sehr gern, waren ja unsere windisch garstener Nachbarn im Trainingslager. Ist sich leider nicht ganz ausgegangen mit deren Testspielen. Die haben ja sogar einmal in windisch garsten gespielt.
In aber, der Dana Arena. 5:1 meine ich gewonnen. In den Grazer AK.
In der Dana Arena. Da waren wir schönerweise in Linz, weil ich meine, das Biergulasch war eins meiner kulinarischen Highlights während des Trainingslagers. Das Stadion war auch cool. Du warst ja nicht ganz so begeistert. Aber nein, also insgesamt, ich finde, wie die sich nochmal verstärkt haben, ja auch was für Summen die ja auch ausgeben können. Kofi Amoako hat da ja auch ein bisschen Geld in die Kassen letztendlich gespült. Dazu, ich bin großer Fan von Thomas Stamm. Ich glaube, das ist ein echt richtig guter Trainer und das hat man dann ja in der Rückrunde und in dieser Entwicklung nach dieser sehr schwachen Hinrunde auch gesehen, dass der auf jeden Fall was kann. Dazu ist Dresden ja auch wirklich eine wahnsinnige Heimmacht. Also bei Dynamo musst du ja auch immer erstmal gewinnen. Das ist da immer in diesem Stadion, wenn ich überlege, was Leo da geschwärmt hat nach diesem Freitagabendspiel in Dresden. Natürlich auch mit einem Braunschweiger Sieg. Ich meine, kann ja nicht jeder in Dresden gewinnen, abgesehen von der Eintracht. Und ich glaube auch, deswegen, für mich sind die definitiv kein klarer Abstiegskandidat und ich kann mir bei denen auch sehr gut vorstellen, dass die gar nicht allzu viel mit diesem Abstieg zu tun haben und das, was sich ja viele Eintracht-Fans wünschen, mal ein bisschen frühzeitiger den Klassenerhalt sicher zu machen, das kann ich mir bei Dresden sehr, sehr gut vorstellen, dass das in dieser Saison passiert.
Ich sehe die so in so einem Mittelfeld-Dreikampf mit Magdeburg und Braunschweig um so eine der besseren Positionen im Tabellenmittelfeld.
Ja. Da gehe ich, glaube ich, 1:1 auf jeden Fall mit. Wo ich wiederum nicht mitgehe, dass sie da mit drin sind, ist Arminia Bielefeld. Jetzt will ich aber erst hören, was hast du denn zu Arminia zu sagen?
Neuer Trainer mit Oliver Kirch. Mitch Kniart ist nicht mehr da als Pokalheld, Aufstiegsheld. Da ist vieles neu. Sie haben mit Korbos und Lannert auch zwei wichtige Spieler verloren. Zwei Stützen der vergangenen Jahre. Und so richtig viel Neues ist noch nicht gekommen. Ich glaube, für die Arminia wird's eng im zweiten Jahr in der zweiten Liga, wenn sie sich nicht noch in Richtung Transferschluss ordentlich verstärken. Trotzdem muss man ja sagen, auch die haben diesen Stadionfaktor. Ich finde diese alte Blechhütte da auf der Alm ziemlich geil. Und als ich jetzt da war, war da auch schon eine ganz schöne Wucht vorhanden. Das Spiel haben die ja damals auch gedreht gegen die Eintracht. Im Februar war es, glaube ich. Ja, es ist keine ideale Situation in Bielefeld, hätte ich gesagt. Und deswegen wird es bis zum Schluss eng für die Arminia.
Ich habe hier Abstiegskandidat stehen. Du hast nämlich einfach schon ganz gut zusammengefasst. Da sind Säulen weggebrochen, allein Kapitän und auch Trainer, die da beide ja über lange Zeit auch gute Arbeit geleistet haben. Das ist immer schwierig aufzufangen. Dazu kamen bisher einfach nur ein, zwei Laien. Das ist mir auch einfach ein Stück zu wenig. Und ja, auch da sprechen wir wieder von einem Trainertalent. Das geht ja oftmals auch gerne in die eine oder die andere Richtung, wie man letztes Jahr dann teilweise in Magdeburg sehen konnte, aber auch in Paderborn sehen konnte. Also es ist ja teilweise wirklich ja extrem fluktuativ, wo es mit so einem Trainertalent hingehen kann. Viel sagen, glaube ich, können wir jetzt beide zu Oliver Kirch nicht unbedingt. Aber ich glaube auch, die werden es auf jeden Fall schwer haben. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, die werden es bis zum Ende, werden die mit dem Abstieg zu tun haben. Und es ist ja einfach ganz oft so, das ist ja fast eine goldene Regel, dass nie beide Aufsteiger auch direkt wieder absteigen. Und auch nach dieser Regel gehe ich ganz gern. Und dann muss es ja irgendwen treffen, der entweder aus der ersten Liga abgestiegen ist oder schon in der zweiten Liga spielt. Und da kann ich mir vorstellen, dass Bielefeld eins dieser Teams ist, die dann da unten bei diesen drei dabei sind.
Die Aufsteiger sind ein gutes Stichwort. Energie Cottbus ist zurück. Die zweite Liga kriegt den Wollitz-Wahnsinn. Cottbus braucht den Wollitz-Wahnsinn, um in Liga 2 zu bleiben. Und ich brauche ihn ehrlich gesagt auch. Ich freue mich richtig, dass da wahrscheinlich ordentlich was abgehen wird in PKs, in Interviews, vielleicht auch in Sachen Schiri-Kritik. Denn der VAR greift ja jetzt ein. Und ich glaube, Pele war ja in der vergangenen Saison schon nicht immer so auf einer Wellenlänge mit den Schiris. Das wird sehr interessant. Ich glaube aber auch, dass der wirklich so ein Getriebener ist, gleichzeitig aber auch so tief in der Materie. Er kennt Cottbus, er weiß, wie das funktioniert. Er ist trotz ja wirklich seiner Ecken und Kanten absoluter Fußballfachmann. Cottbus wird der stärkere Aufsteiger der beiden, sage ich. Sie haben Bittencourt geholt, was ja für einen Zweitliga-Aufsteiger ein absoluter Brechertransfer ist. Ja. Nur möglich aufgrund dieser persönlichen Vergangenheit. Lotka im Tor, geiler Transfer. Hätte ich mir in einer anderen Konstellation auch mal irgendwann in Braunschweig gewünscht. Copado aus Paderborn, sehr solide. Ja. Sie haben aber auch einen wichtigen IV verloren mit Award Vigrant, der irgendwann mal zu Michael Schieles Zeiten auch ein Probetraining bei der Eintracht absolviert hat, als er noch Viert- oder Fünftligaspieler war. Sehr spannend. Damals hat es noch nicht gereicht, aber der Weg zeigt ja, dass es dann doch ein bisschen, dass doch ein bisschen Talent vorhanden war. Übrigens auch damals zu der Zeit war Younes Ebnutalib im Probetraining bei der Eintracht. Das nur als kleiner Side-Fact. Also
sie mit Negativität rausgehen.
Den Braunschweigern sind schon ein paar Talente durch die Lappen gegangen zu einer Zeit, zu der sie einfach noch nicht so weit waren. Das muss man ja auch immer einordnen. Das ist jetzt hier nicht gesagt, dass es dass da alle blind waren.
Ärgerst du dich nicht darüber, dass Dennis Undaff heutzutage nicht bei Eintracht
spielt? Ja, das Undaff-Thema wird ja immer sehr hochgekocht, aber ich glaube, darüber wollen wir nicht sprechen. Bei Energie ist, glaube ich, der Kader auch noch nicht komplett. Da fehlen noch ein paar wichtige Spieler. Auch das ist der Klassiker für einen Aufsteiger, dass da gerne auch mal lange gewartet wird, um dann noch so einen qualitativ hochwertigen Schnapper zu machen. Wenn die sitzen, kann Cottbus überraschen. Wenn nicht, wird es natürlich auch schwer für die. Und trotzdem schätze ich sie für den Moment stärker ein als den VfL Osnabrück. Und da sind wir auch schon beim VfL Osnabrück, würde ich sagen.
Boah, darf ich nichts zu Cottbus sagen? Ist ja Wahnsinn. Richtig.
Dann schade. Sag doch noch was zu Cottbus. Hast du dir noch ein paar andere Sachen
aufgeschrieben? Ich habe ein wunderschönes Wortspiel. Ich glaube, Cottbus bleibt in dieser Liga, wenn sie es tun, über Energie. Muss da einmal sein. Und eben über diese Emotionalität. Mir wurde Pelle Wollitz jetzt auch schon wieder ein paar Mal reingespielt, auch schon in der Vorbereitung, wo er wieder sehr unzufrieden mit eigenen Testspielleistungen war. Von daher, ja, ich freue mich auch schon sehr auf Pressekonferenzen. Ich bin gespannt, ob es einen nicht irgendwann nervt, wenn man in der zweiten Liga vielleicht auch ein bisschen öfter damit konfrontiert wird. Und wenn man, also ich habe selbst in der dritten Liga, und ich finde, die dritte Liga ist jetzt nicht etwas, was ich tagtäglich mehrere Stunden verfolge, sehr oft mitbekommen, wie oft da Schiedsrichterkritik letztendlich geübt wurde. Aber ja, ich freue mich auch drauf, und ich glaube, die kommen einfach über Emotionalität. Und wie gesagt, in dieser Rechnung, dass einfach nicht beide Aufsteiger direkt wieder absteigen, glaube ich auch, hat Cottbus die deutlich größeren Chancen über diesen Standort, über diese Emotionalität, über diese Bittencourt-Rückkehr, die ich auch wirklich sehr, sehr cool finde und wo ich mir ja auch fast schon fürs Fußballherz ein bisschen wünsche, dass das richtig gut funktioniert. Bittencourt eigentlich auch immer ein ganz cooler Spieler gewesen. Vielleicht baut er ja nochmal richtig auf in der zweiten Liga. Dann bekommen wir auch noch ein bisschen was anzugucken. Und deswegen glaube ich auch, wenn nicht beide Aufsteiger runtergehen, dann wird Energie Cottbus der sein, der in der zweiten Liga bleibt.
Und Stadion der Freundschaft war ich tatsächlich noch nie. Freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, ich kann die Auswärtsfahrt machen. Gibt mir irgendwie so frühe 2000er Bundesliga-Vibes. Ede Geier, Vasili Miriuta, Marco Topic mit der Zunge. Da, es waren irgendwie immer sehr viele Cottbus-Sticker in meinen Panini-Tütchen. Also die hatte ich immer.
Stimmt, bei mir auch.
Die hatte ich immer voll. Auch so Regekampf, Daniel Ziebig. Boah, Andrzej Kobylanski, den Vater von Martin Kobylanski, den habe ich, glaube ich, auch als Panini-Sticker.
Du hast eine Historie mit Stickern. Eine Frage habe ich aber, gibt es eine Fehlentscheidung bei Cottbus Braunschweig? Traust du dich in der PK, Pelle Wollitz, darauf anzusprechen und zu gucken, was passiert?
Das machen nur locker die Heimreport. Also.
Ja, aber falls nicht, wärst du derjenige, der dann mal den Finger hebt?
Eine Sache hätte ich noch.
Ja, ich lasse die Gästetrainer meistens in Ruhe und fahre damit ganz gut.
Zu deiner Sicherheit, zu deiner verbalen Sicherheit.
Ja, manchmal passiert es ja, dass du dann irgendwie so eine strittige Szene, rote Karte hast und dann fragst du mal, Frage an beide Trainer. Das ist doch der Klassiker, der immer wieder vorkommt.
Jetzt Osnabrück, jetzt genau. Habe ich auch...
Im Stadion der Freundschaft an die Bremer Brücke.
Traumhafte Überleitung. Ja, größter Abstiegskandidat ist, glaube ich, die kurze und knappe Zusammenfassung in Satz 1. Da ist viel Talent auch teilweise geholt worden. Auch die haben natürlich ein, zwei Leute verloren, wie zum Beispiel Lars Kehl, die da Leistungsträger waren in Liga 3.
Mit Wiethaub, ja. Mit Karademir, mit Jonsson, der Aufstiegstorhüter.
Genau.
Ich glaube, der hat 17 Spiele zu 0 gemacht in der dritten Liga.
Wahnsinn.
Absolute Stützen dieser Aufstiegsmannschaft, die ja relativ souverän unter Timo Schulz durch Liga 3 geflügt ist.
Ja.
Und das macht's für mich so ein bisschen gefährlich, gefährlich im Hinblick auf unsere Prognose, dass wir da so sicher sind. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es Osnabrück mit dem Kaderstand jetzt sehr, sehr schwer haben wird, dass da noch ein bisschen was kommen muss. Sie planen ja, glaube ich, Kofi Tchiré zu holen, auch ehemaliges Eintracht-Talent, das dann über Wien-Wiesbaden und St. Pauli zum SC Freiburg durchgestartet ist und in den letzten Jahren viel Verletzungspech am Hacken hatte. Also ich tue mich wirklich auch schwer damit, weil ich immer gerne an die Bremer Brücke fahre, die gleich so, ja, fast schon so abzuwerten, nur so von dem Blick aus der Ferne auf den VfL kommt es mir so vor, als würde das ziemlich eng werden.
Ja, ich meine, du hast ja eingeleitet mit Wundertüte zweite Liga. Also ich glaube, grundsätzlich haben die vergangenen Jahre ja auch gezeigt, dass da immer wieder was passieren kann. Aber wenn wir ja gar keine Aufstiegs- und Abstiegskandidaten hätten, wäre der ganze Spaß ja auch ein bisschen langweilig. Ja. Und wenn wir bei jedem sagen, ja, die könnten ins Tabellenmittelfeld kommen. Klar, vielleicht strafen die uns auch Lügen. Wie gesagt, Bremer Brücke immer nett hinzufahren. Von daher, ich habe auch überhaupt kein Problem mit dem VfL Osnabrück in der zweiten Liga. Und wenn die es wirklich schaffen sollten, den Klassenerhalt zu schaffen, dann sage ich ja, Respekt für die Leistung. Ich glaube insgesamt, die haben eine wirklich ja auch verhältnismäßig junge Mannschaft. Ich glaube, da wird es für viele Spieler dann auch ein Stück weit schwer, sich überhaupt erstmal in diese zweite Liga zu adaptieren. Und deswegen sind sie für mich einfach ein Stück weit dieser Abstiegskandidat Nummer 1. Aber ja, wie gesagt, es kann alles passieren. Das ist ja das Wunderschöne an dieser zweiten Liga. Wahrscheinlich werden auch zwei Teams, wo wir gesagt haben, die werden höchstwahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben wieder.
Ja, wenn wir uns das in einem Jahr angucken, dann wird das bestimmt richtig, richtig unangenehm.
Ja, da können wir dann drauf reagieren. Das wäre eigentlich schön. Darauf hätte ich denn Lust.
Ole, wir haben jetzt natürlich auch viel geschwafelt und uns nie so richtig festgelegt. Lass uns doch noch mal die ersten drei und die letzten drei konkret tippen.
Ich möchte sagen, dass du es gerade spontan aufgebracht hast. Also von daher, ich gehe jetzt auch nach Bauchgefühl. Mhm. Aber komm, aber dann fängst du zumindest an mit der Top 3.
Wolfsburg 1. Heidenheim 2. Darmstadt 3.
Alles nur nicht 95 plus 1 nennen.
Und unten, soll ich unten gleich weitermachen?
Nee, ich muss ja schon hinterherziehen, dann fange ich nämlich unten an. Wolfsburg 1, wenig überraschenderweise. Heidenheim 2. Ich will es nicht sagen, aber du kannst dir vorstellen, wenn du mich nach einem Tipp fragst, dann ist es schon leider 95 plus 1. Aber ist dann ja auch nur Relegation, muss ja nicht heißen, dass sie aufsteigen, von daher.
Okay, sag mir deine
Flop 3.
Deine Flop 3.
18 Osnabrück, 17 Bielefeld. Man muss jetzt ja mal mit dem Hottake gehen. Und ich will Cottbus nicht reinpacken. 16 Bochum.
Bei mir 18 Osnabrück, 17 Fürth, 16 Cottbus.
bis jetzt deutlich. Aber man muss ja auch mal Hot-Take gehen, sonst macht's ja keinen Spaß hier.
Na gut. Was haben wir noch auf der Liste? Die Trikots.
Ja.
Auch da haben wir Tops und Flops.
Ja, da gehen wir mal nicht sportlich raus, sondern endlich mal mit was schönem Optischen. Boah, bin ich gespannt, was du hast. Ich habe mich da mal einmal durchgeguckt. Mhm. Sind schon ein paar wilde Dinger dabei, positiv wie negativ in diesem Jahr.
Ja.
Willst du mal anfangen? Komm, wir fangen mal mit unserer Flop 3 an, dann gehen wir positiv raus hier aus dem Podcast, oder?
Gut. Flop Wolfsburg heim.
Stich.
Die Blitze geben mir gar nichts.
Also ich finde viel schlimmer, die bringen das Zinnenwappen zurück und machen dann so ein neu modernes Blitzetrikot. Und
ja,
dann,
die hätten richtig classy durchstarten können.
Genau.
In irgendeinem 80er-Jahre-Remake
genau,
oder
die so. Könnten das langweiligste grün-weiße Trikot aller Zeit machen und dann da halt einfach fett mit diesem Zinnenwappen irgendwie werben und alle hätten es abgefeiert. Und stattdessen bekommst du jetzt Blitze, neumoderne Blitze auch mit dieser komischen so diagonalen Schrift. Und dann prangt da aber dieses Zinnenwappen, dieses Retromäßige drauf. Es passt einfach nicht. Es macht mich sauer. Es macht mich richtig sauer.
Hätte auch so ein Pokémon-Booster sein können.
Ja, Trainingstrikot halt so mäßig. Dann macht das halt von mir aus. Aber ja, gut. Ich reg mich zu sehr auf.
Karlsruhe Ausweich. Das ist so golden mit einem roten Kragen. Und in dieser Trikotpräsentation sieht das komplett stabil aus. Richtig geil fotografiert und irgendwie so eingeprägte Bezüge zur Stadt sind, glaube ich, dabei. Aber wenn man dann in den Online-Shop guckt und sieht, wie das dann angezogen aussieht, hat's mich schon ziemlich kalt gelassen.
Ja, diese eingeprägten Dinge, die sieht man ja auch nicht, außer man trägt das Trikot selbst. Und das ist ja irgendwie, ja. Aber habe ich nur als honorable Menschen dabei. Mhm. Ich mach mal weiter mit meinem Platz, beziehungsweise Flop Platz 2, Nürnberg Heimtrikot.
Habe ich noch gar nicht gesehen.
Ui.
Das wurde geleakt, ne? Das ist noch nicht offiziell drauf.
Das wurde geleakt, aber ich glaube, zum dritten Jahr in Folge wurde es geleakt, diesmal von Adidas, glaube ich, dem offiziellen Online-Shop. Die hatten ja davor dieses schöne dunkelrote Rot mit Schwarz und jetzt ist es so ein Knallrot, fast so Bayernrot und mit sehr viel Weiß drin. Und ich finde, das passt einfach nicht. Und dieses Muster, ne, das nach diesem schönen, schlichten, traditionellen Trikot, das ist gar nichts, das ist gar nichts.
Bochum auswärts habe ich noch auf der Liste. Da ist mir irgendwie zu viel los.
Ja, kann ich verstehen. Ich fand es gar nicht so schlecht. Als ich mir angeguckt habe.
Ohne gleich bei Top wahrscheinlich.
Nee, ich habe Hertha auswärts.
Ja, Hertha auswärts habe ich auch noch auf der langen Liste. Dazu noch Kaiserslautern Ausweich.
Ja, oh Gott, ja, ja. Ja, kann ich auch sehen. Nee.
Und da bin ich mir noch nicht so richtig sicher über meine Meinung, aber Magdeburg auswärts hat mich auch nicht so abgeholt. Das ist so ein Rostrot.
Ja, ich glaube, die haben das Logo nicht eingefärbt, ne?
Möglich. Ich fand generell, der Farbton hat mich nicht so richtig gecatcht.
Ich finde immer bei solchen Trikots, wenn dann überhaupt nichts von den Vereinsfarben drin ist, dann färbt das Logo halt ein. Dann sieht das direkt ein bisschen, aber wenn du so ein Rostrot hast und plötzlich aus dem Nichts kommt, dann irgendwie blau-weiß hoch. Ne. Aber Top-Trikots, ich finde, da ist einiges dabei. Als honorable Menschen, ich habe keine Eintracht-Trikots hier reingepackt. Ich fände, das wäre fast ein bisschen langweilig. Ich finde die Umbro-Trikots von der Eintracht als auch von Arminia Bielefeld, aber jeweils wieder ein schöner, schlichter Trikotsatz bei beiden, wo ich beiden sehr, sehr viel abgewinnen kann. Und als Fan dieser beiden Mannschaften, finde ich, kann man sich da wieder sehr schön die Trikots holen. Das finde ich positiv anmerkbar.
Ich habe das geleakte Eintracht-Auswärtstrikot auf Top 3.
Ja, das kann ich auch verstehen. Ich habe es einfach nicht mehr reingenommen.
So mit dieses dunkelblau-gold, das hat mich abgeholt. Es ist ja noch nicht offiziell vorgestellt. Soll, glaube ich, Ende dieser Woche. Man muss sagen, wir nehmen hier schummeligerweise schon in der Woche vor dem Zweitligastart auf und nicht unmittelbar in den Tagen vor den ersten Spielen. Das leaken wir jetzt mal. Ansonsten hat mir noch gut gefallen Darmstadt heim, weil ich sehr, Stich. Sehr schlicht finde.
Stich, 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 ja. Ich habe Pauli heim noch mit drauf. Geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe festgestellt, ich habe drei Trikots, die alle Wappen, Sponsor und Trikotwerbung zentriert haben. Anscheinend habe ich da deswegen Dresden Ausweich, das Schwarze. Das ist bei mir Platz 1.
Ich habe Dresden Heim hier in der engeren Auswahl für top, aber es hat es nicht ganz nach vorne geschafft. Das finde ich hat so einen richtig geilen Retro-Vibe. Da sehe ich Ulf Kirsten vor mir im alten Habich-Stadion.
Warum fehlt da jetzt noch einer bei dir, ne?
Habe ich natürlich nie zu Lebzeiten, zu meinen Zeiten gesehen, weil ich da noch nicht auf der Welt war, aber gab eine geile Doku über die Dynamo-Jahre. Da habe ich es gesehen. Aber mein Top-Trikot dieses Jahr ist tatsächlich Fürth auswärts. Ich finde das irgendwie schick. Ich finde die Puma-Trikots überwiegend lahm. Mhm. Aber Fürth auswärts, das hat irgendwie so ein wie so ein Fischschuppen-Look. Mhm. Oder so kleine Ornamente, die so alle ineinander übergehen. Das ist so ein ganz dunkles Grün und so ein schlichter weißer Kragen. Das hat mir gut gefallen.
Ich gucke auch gar nicht so, weil ich schlecht finde, sondern einfach nur, weil ich sehr überrascht bin, dass das deinen Geschmack trifft. Hätte ich nicht gedacht.
Ja. Und kultig finde ich noch Osnabrück auswärts. Aber da versaut es halt komplett, dieser Thomas Philips Sponsor. Ja.
Nee.
Nee.
Also dieser Sponsor ist wirklich das Gesichtsgerätsche auf diesen Trikots. Das ist so bitter. Das ist so schade. Das verhunzt mir komplett diese Trikots.
Ja, ansonsten Kiel solide, Bielefeld solide, Cottbus im ersten Adidas-Jahr tut irgendwie auch keinem weh.
Cottbus hat doch wirklich gefühlt einfach nur ein rotes mit bisschen weiß und ja, so ein schwarz mit bisschen weiß. Genau. Ne? So siehst du hier gefühlt auch auf allen Dorfsportplätzen theoretisch halt nur mit anderem Wappen und anderem Trikotsponsor, falls die jeweilige Kreisligamannschaft oder so einen hat.
Genau. Aber dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, euch hat's Spaß gemacht. Unsere kleine Zweitliga-Vorschau aus blau-gelber Brille gesehen. Ole, hast du noch ein paar letzte Worte?
Ich finde schön, dass du von kleiner Vorschau sprichst, während wir auf den Timer gucken. Ich mir denke, holla die Waldfee. Nee, aber hat richtig Spaß gemacht. Also wie gesagt, dich mal ein bisschen reinzufuchsen, tut uns und unserer Arbeit ja, glaube ich, auch mal ganz gut, noch so direkt vor der Saison. Wie gesagt, zum Abschluss sicherlich nochmal der Disclaimer. Wir sind vielleicht Experten bei Eintracht Braunschweig, aber definitiv nicht von diesen 17 anderen Clubs. Wir wollten euch das hier aus unserem Blick alles ein bisschen vorstellen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß.
Ich auch. Und dann freuen wir uns auf die neue Saison.
Macht's gut.
Ciao.